SWR Kultur Hörbuch. Der eiserne Marquis von Thomas Willmann. Es liest Udo Rau. Folge 20.
5. Wach kitzelten mich am anderen Morgen die ersten dünnen Lanzen von Licht, welche sich durch den allmählich zerschleißenden Nebel bohrten. Als ich die Augen auftat, da schien die Welt aus dem Schleierreich zurückgekehrt, mitsamt ihrer Tiefe und ihren entschieden gezogenen Umrissen. Ich war freilich lange genug auf Flucht, Wanderschaft, Kampagne, dass ich Gewohnheit hatte, vom Tagesanbruch auf fremdem Lager in neuer Umgebung begrüßt zu werden. Was mich nun, sobald mein Begriff dem Erwachen des Leibs nachgefolgt war, auffahren, um mich tasten und starren ließ, war gleichsam der gegenteilige Schreck. Das war die augenblickliche Einsicht, dass dieses Bett, diese Kammer ja nun meine, seien sollten, auf viele und viele Tage und Wochen, dass dieses seit Monaten, Jahren gar, der erste Morgen sei, welcher mich an einem Ort fand, den ich Heim zu nennen vermochte oder zu nennen verurteilt war. Hättet ihr jenes Zimmer in eigenen Augenschein zu nehmen vermocht, ihr hättet dort wenig Grund zur Klage erspäht. Ich ruhte wie derart in meinem Leben noch nie, nicht allein in einem veritablen Bett, sondern einem nahezu herrschaftlichen solchen, von Pfosten und Vorhängen gesäumt, mit Daunen gepolstert. Die Kammer war hell, selbst jetzt, wo vor ihren drei Fenstern noch der dämpfende Dunst waberte, war geräumig genug, mich ins Grübeln zu bringen, mit was ich besitzloser sie wohl anzufüllen vermöge. An der Stirnwand neben der Tür stund ein edel verzierter Sekretär, nahe des Betts ein Tisch mit zwei gepolsterten Sesseln, in der Ecke ein mächtiger Kasten, inmitten des Raums ein Fauteuil, welcher einzuladen schien, sich dort zur Lektüre niederzulassen oder, um sein Pfeifchen zu schmauchen, ein Nickerchen zu halten. Einem wie meiner selbst konnte es also an nichts fehlen, doch ob ihr es verstehen mögt oder nicht, gerade dies erfüllte mich mehr noch mit einem Unbehagen, denn mit Freude. Ich erhob mich, mich in den Nachttopf zu entleeren, mit dem tief tierischen Empfinden, meine erste eigene Marke in dieses Revier zu setzen und sodann meine neue Behausung zu inspizieren. Wenn diese etwas entbehrte, so war es jeglicher Schmuck. Kein Stuck, keine Gemälde zierten ihre hohen Wände, keine Vasen oder Figurinen das Mobiliar. Letzteres mochte von kostbarem Handwerk sein, doch seine Stücke offenbar über die Jahrzehnte recht willkürlich, ohne Rücksicht auf ihren diversen Stil zusammengetragen. Ich trat an eines der Fenster in der Hoffnung, der Ausblick möge mir endlich etwas offenbaren von dem mir bisher so verborgenen Paris. Doch da hatte ich die hereindringende Helle zu vorfreudig gedeutet. Es hatte der Nebel sich noch nicht gänzlich verzogen, er war lediglich weiß und durchscheinend geworden wie Gase, schluckte das Leuchten der Sonne nicht mehr, sondern fing es auf, um sich selbst mit dessen blendenden Strahlen zu schmücken. Durch die welligen Scheiben vermochte ich somit lediglich auf einen Garten zu blicken, welcher in der illuminierten Verschleierung ohne begrenzende Mauern schien und so unwirklich, als sei es jener des Alkinoos. Die Menschen schienen ihn schon zu lange sich selbst überlassen zu haben, dass mich einen Moment der Gedanke durchschauerte, ich möchte wie der törichte Held eines Märchens unbemerkt statt eine Nacht für Jahre in Schlaf verfallen sein, während um mich Generationen vergingen. Man erkannte wohl noch ein Gerippe von Ordnung, Plan und Zucht, der systematischen Anlage von Wegen, Beeten, Hecken, doch fehlte die Hand, den Wuchs der Natur in diesen Vorwurf zu zwingen. Uneben war das Gras, den Büschen sprossen die Zweige wild über jede Kontur, abgefallene Blätter sprenkelten den Kies, Efeu rankte den steinernen Göttern und Helden die Beine hinauf, und durch das einst wohlkomponierte Bund der Blüten stachelte wüst das Unkraut hervor. Man hätte es als Sinnbild der ununterdrückbaren Fruchtbarkeit deuten mögen, doch wie es allen Wunsch und alle Mühen menschlichen Geists niederwucherte, kam es mich an als Tableau der unaufhaltsamen Vergänglichkeit. Ich ließ meinen Blick zurückkehren in meine Kammer. Den wärmenden Federn nun schon eine Weile entstiegen, begann es mich zu frösteln. Das Feuer im Kamin war zu kalter Asche heruntergebrannt, und ich erwog, ein neues zu entfachen, fand dann jedoch zweierlei, was dringlicher gestillt werden wollte, nämlich meinen merklichen Hunger und meine gewaltige Neugier. Ich schritt zu dem Kasten und öffnete ihn, meine Vermutung zu bestätigen. Er enthielt, reinlichst zu Stapeln gelegt, mehrere Satz Leibwäsche, Strümpfe sowie zwei Paar Beinkleider und zwei Leibröcke. Ich wusch mich notdürftig in dem bereitgestellten Bassin und kleidete mich an, die gesamte Garderobe trefflich nach meinen Maßen angefertigt findend. Als ich aber an der Tür stund, den Rest meines neuen Domizils kennenzulernen, fiel mich die seltsame Anwandlung an, ich sollte vor dem Hinaustreten anklopfen. So sehr empfand ich mich noch als Fremden, als Störer in diesem Reich. Und kaum war die Klinke schließlich herabgedrückt, schreckte ich sogleich wieder zurück. An der Schwelle meiner Kammer saß Grisette, schaute mit großen, skeptischen Augen auf zu mir und maunzte mich an, dass ich nicht recht wusste, sollte es Begrüßung sein, Vorhaltung oder Warnung. Ich wollte mich herabbeugen zu ihr, doch die Katze lief in den Gang voraus und hielt erst umblickend inne, als ich zu lange zögerte, ihr zu folgen. Gegen die Helle meines Gemachs schien dieser Flur, nur von einem schmalen Fenster an jedem Ende illuminiert, schummrig und dumpf. Tapeten und Vorhänge schluckten das Licht, und was meine Kammer zu wenig aufwies an Zier, prangte hier zu üppig in schweren, goldverschnörkelten Bilderrahmen auf Kommoden und Podesten. Das erneute Maunzen Grisettes hielt mich jedoch davon ab, mir einen zu genauen Eindruck davon zu verschaffen, gar die Türen der anderen Räume einer Inspektion zu unterziehen. Ich wäre mir, so albern es klingen mag, beobachtet vorgekommen und schuldig und gehorchte lieber der Ungeduld des Tieres. Erst als wir gemeinsam am unteren Absatz der Treppe ins Erdgeschoss angekommen waren, beschloss Grisette nach einem letzten zweifelnden Blick auf mich, dass ich fürs Erste ihrer Führung und Aufsicht nicht mehr bedürfe, und verschwand flink um die nächste Ecke. In der Tat ward ich unmittelbar ins nächste Geleit genommen. »Jakob, guten Morgen!« erscholl es aus einem Salon zu meiner Linken. Dem Ruf nachgehend fand ich den Marquis am Frühstückstisch, wo er seine Morgenmahlzeit offenbar schon so gut wie beendet hatte, jedoch ein Buch in der Hand noch meines Eintreffens harrte. »Habt ihr wohl geruht? Ich wollte euch nicht wecken lassen.« Der kurzen Nächte werdet ihr hier noch zu Genüge finden. Jetzt sollt ihr vorerst eure Kräfte sammeln. Kommt, setzt euch, esst. Kaum hatte ich mit einem Morgengruß Platz genommen, erschien durch die zweite Tür des kleinen, roségoldenen Salons Mael mitsamt einem üppig beladenen Tablett mir aufzutragen. Im Tageslicht erschienen mir die Schnörkel, welche auf sein kahles Haupt tätowiert waren, weniger dämonisch, denn stolz schmückend. Ich gab auch ihm ein »Guten Morgen« und erhielt zur Antwort jenes gurgelnde Stammeln, welches mir am Vorabend bereits vertraut geworden. Dabei vermochte ich aber zum ersten Male deutlich auch dessen Ursache zu erkennen. Hinter den spitzgefeilten Zähnen, wo eigentlich die Zunge hausen sollte, zuckte lediglich ein narbiger Stummel. Es entging weder Mael noch dem Marquis der kleine Ruck Abscheu, welcher mich unwillentlich durchfuhr. Doch zum Glück bemerkte Mael ebenso, dass diesem eine reuige Scham hinterhersprang, und er zeigte sich nicht gekränkt. »Ihr müsst euch über Maels Erscheinung wundern«, vermittelte höflich der Marquis. Ich gestand es mit der Andeutung eines Nickens. »Vermutlich hattet ihr andere Vorstellung von der Dienerschaft eines Marquis«, hob die Erhellung an. »Nun, ihr habt gewiss schon genug gesehen, zu erkennen, wie wenig ich gebe auf Repräsentation. Ich habe hier keine Verwendung für zu viele neugierige Nasen. Mael ist mir Koch, Leib- und Kammerdiener, ist mir Gärtner genug für meine Zwecke. Doch ist er mir zudem vor allem ein Freund, und von einer Treue bis auf den Tod. Mael gab eine grunzende Bekräftigung. Ich fand Mael bei einer meiner Expeditionen in die neue Welt. Lasst euch nicht täuschen von seinem Äußeren. Er ist ein guter Franzose, in der Bretagne gebürtig. Er diente im Heer meines Königs, focht in den kanadischen Wäldern gegen die Engländer. Doch er geriet in die Hände eines jener Stämme von Wilden, welche sich gegen uns verbündet hatten, und weil er nicht wenigen von ihnen im Kampf den Schädel gespalten, bevor man ihn überwältigte, gingen sie dran, ihn recht ausführlich zu massakrieren, ehe der Tod ihn schon mehr erlösen, denn strafen sollte. Nun, Mael ist zäh. Der Bezeichnete nickte und grinste, doch aus seinen Augen sprach peinvolle Erinnerung. Kurz, er machte bei seinen Marterungen einen solchen Eindruck auf die Wilden, dass sie ihn ob der Tapferkeit als einen der ihren adoptierten, statt ihn ins Jenseits zu quälen. Ein Jahr lebte er so, und täte es womöglich noch heute, hätte der Stamm sich nicht mit den Engländern überworfen und wäre von diesen daraufhin gänzlich ausgelöscht worden, mit jener schnörkellosen Unbarmherzigkeit, welche unseren zivilisierten Nationen eignet. Ich ward Maels zum ersten Male ansichtig, da stund er schon auf dem Richtplatz. Ein englischer Offizier erzählte mir seine Geschichte, als wäre es eine ausgenommen köstliche Posse. Und ich weiß nicht, was mich an Maels Anblick und Schicksal rührte, doch ich ließ dem Scharfrichter Einhalt gebieten und kaufte Mael frei. Der Hühne war, nachdem er meiner selbst gewissenhaft die kräftige Morgenmahlzeit vorsetzte, während dieser Erzählung zu seinem Dienstherrn getreten, und nun legte er diesem eine Hand auf die Schulter und gab einen Laut des Danks von sich. Seither bot kein einziger Tag mir den geringsten Anlass, diese Eingebung zu reuen. Nicht, dass ihr denkt, ich hätte ihn als Sklaven gekauft. Ich gab Mael damals seine Freiheit und das offene Angebot, lediglich in meine Dienste zu treten. Auf dass diese Freiheit sich nicht als treuende Lehre vor ihm erstrecke. Es war seine Entscheidung, mir Gefährte zu werden und Faktotum, und da er's noch immer ist, obgleich ihm freistünde zu gehen, so hoffe ich, auch er findet sie noch stets richtig getroffen. Mael nickte mit Werf. Die einzigen, die es wohl grämte, war mein damaliges Personal. In Paris zweifelte man allgemein an meinem Verstand, als ich hier eintraf mit einem vermeintlichen Wilden, wenn nicht gar einer Höllenbrut. Eine Köchin quittierte mir auf der Stelle den Dienst unter derart fuchtelndem Bekreuzigen, als wollte sie Fliegen scheuchen. Nun, Mael nahm mir jeden Grund, die fromme Frau zu ersetzen, und übers Jahr merkte ich bald, dass es keine Aufgabe gab in meinem Haus, welche er nicht ebenso gut zu versorgen willens und fähig war. Mag die Pariser Gesellschaft tuscheln und lästern, wie sie will. Einem Mann wie mir ist es wohler, das Haus nicht voller Menschen zu haben, auf welche ich bei meiner Arbeit Rücksicht zu nehmen hätte. Mael duldet nicht bloß, was anderen exzentrisch erscheinen mag, er begreift es. Er ist mir in allem treu, ohne Zaudern, ohne Urteil. Und er ist verschwiegen, nicht wahr? Mir wäre diese Frage grausam erschienen, hätte Mael, an den sie gerichtet war, nicht so glucksend und merklich mit einer gewissen Gewöhntheit über diesen makabren Scherz gelacht. Ein Laut, muss ich gestehen, welcher meiner selbst noch einige Gewöhnung abverlangen sollte, bis ich ihn ohne jedes Schaudern zu hören vermochte. Also, Jakob, lasst euch nicht einschüchtern noch täuschen von Maels Erscheinung. Ihr werdet bald selber erfahren, welch feiner und liebenswürdiger Mensch sich dahinter verbirgt. Unter jenen, die sich etwas einbilden auf ihre Kultiviertheit und fromme Gottesfurcht, habe ich noch keinen solchen gefunden. Erweist euch seiner Freundschaft und Zuneigung würdig. Ich versichere euch, es wird nicht zu eurem Schaden sein. Mael blickte mich an und verzog dann das Gesicht zu einer furchteinflößenden Grimasse mit aufgerissenem Mund, hob die Hände wie Klauen und ließ ein Gebrüll erschallen, als wäre er ein Raubtier, welches sich augenblicklich auf mich zu stürzen gedachte. Bevor er ebenso plötzlich in ein nicht minder markerschütterndes, dröhnendes Gelächter wechselte und sich den Bauch hielt ob seiner gelungenen Vorstellung. Mein Lächeln dagegen fiel etwas gequälter aus, da ich gestehen muss, dass diese possenhafte Pose eines Menschenfressers mir wahrhaft einen unwillkürlichen Schrecken einjagte. Der Marquis hatte daran ebenfalls seinen Spaß, rief uns alle jedoch zu Ernst und Ordnung zurück mit der Aufforderung: »Nun aber esst, Jakob, esst, mein Lieber. Wollt ihr nicht baldigst mit eurem neuen Zuhause bekannt gemacht werden?« Es mochte sich in der folgenden Stunde mein Magen beklagen, dass ich ihn vor voller Sättigung von der Tafel fortzerrte. Meine Sinne jedoch fanden sich bald an die Grenzen der Völlerei gebracht. Wie soll ich beschreiben, welch Sintflut von Eindrücken diese erste Erkundung des Domizils des Marquis von D. war? Ich könnte euch ein buchhalterisches, archivarisches Register herunterbeten, all der Dinge, welche sich unter dies Dach gestopft fanden. Doch sähe euch dies gar bald ermüden und gäbe euch nichts von jener Verblüffung, Aufregung, Euphorie, welche mich mit jeder Kammer, jeder Ecke, jedem Ding aufs Neue befiel. Habt ihr euch bei euren krallenden, nagenden Streifzügen je in die Wunderkammer eines adligen Herrn geschlichen, wo ausgestopfte Fabelwesen aus allen Ecken der Erde, buntes Gestein, Wachsmodelle und fremdländische Blumen unter gläsernen Glocken, Reliquien apokrypher Heiliger, Geschmeide von wilden Stammesfürsten, Bezoare, die spitzgewundene Stirnzier von Einhörnern, magische Amulette, Bruchstücke römischer Statuen, Porträts legendenumwobener Gelehrter und dergleichen und anderes noch mehr und mehr aneinandergedrängt prangen. Nun, so war nahezu das gesamte Haus des Marquis, bis auf drei Salons im Parterre, welche er dem, freilich selten wahrhaft gepflegten, Empfang von Gästen und der Repräsentation vorbehielt. Und jenen Kammern im oberen Geschoss, welche zumindest einen Gutteil ihres Raums, der Aufbewahrung von Kleidung und dem Aufenthalt von uns Bewohnern widmen durften. Doch wo Wunderkammern ihren mühsam und kostbar zusammengetragenen Schätzen gleichsam einen Altar errichten und sie mit Stolz und Gewicht zur Schau darbieten, da kannte das Heim des Marquis anscheinend schon lange allein das eine ordnende Prinzip: alles dorthin zu pferchen, wo sich noch irgend Platz finden mochte. Es war das Bauwerk zwar kein Palais, doch dem Stand eines Marquis allemal angemessen. Ein gutes Dutzend Räume fand sich in jedem Stockwerk, und wenn es für Adelsverhältnisse von außen recht grau und zierlos erscheinen mochte, so hatte dies doch nichts von Armseligkeit, sondern eher den trutzigen, melancholischen Stolz einer Burg. Und doch verlor ich bald jedes Gefühl von Großzügigkeit und von unterscheidbarem Zweck und Charakter der Räumlichkeiten, so gänzlich und scheinbar wahllos waren sie mit dem Inventar des Marquis angefüllt. Sein Vorsatz, mir eine Führung durch sein Reich zu geben, zunächst mit systematischem Eifer angegangen und mit ausführlicher Erklärung zu all den gesammelten Stücken, beschränkte sich bald darauf, mir zu jedem Gemach einmal die Tür aufgetan zu haben und mir punktuell meine Neugier zu stillen, wo immer ich innehielt und zu wissen verlangte, welchen fernen Flecken der Erde jene gerahmte Landkarte zeige, zu welcher Kreatur dieser gebleichte Schädel gehöre, welch Ungetüm hier von der Decke hänge oder dort in einem Glas voll gilber Lake konserviert sei, wobei es mehr denn einmal vorkam, dass der Hausherr selber vergessen hatte, was er da akquiriert hatte und woher es stammte. Das Ganze glich mir dem Bau eines Tieres, welches sich von Erkenntnis nährt und alles, was seinem Neuhunger witterte, nach Wissbarem und Kuriosem in seine Höhle zerrt. Nun gleichsam auf einem Berg abgefleischter Gerippe hausend, immer noch in den Gebeinen kramend nach Mark, das nicht aufs Letzte ausgekratzt, ausgesogen war. Und wie ich euch schon erzählte, Bücher. Überall Bücher. Zwar trugen zwei miteinander verbundene Zimmer ausdrücklich die Bezeichnung Bibliothek, und sie waren sowohl gänzlicher als auch ausschließlich mit Regalen gesäumt, in welchen dicht an dicht nichts denn Folianten, Bände, Manuskripte, Mappen, Schriftrollen sich drängten. Doch dies bedeutete keineswegs, dass nicht in nahezu allen anderen Gemächern ebenso gedrucktes und gekritzeltes Leder, Leinwand, Karton, Pergament und Papier sich presste und stapelte. Was da an Abertausenden, wohl gar Millionen von Seiten Spalier stand, das überstieg all mein Vorstellungsvermögen. Freilich hatte ich, nicht zuletzt durch unsere jüngste Reise, Bekanntschaft gemacht mit Gelehrten, welche nicht den Geistesgeiz meines Vaters teilten. Dem Herrn Schulmeister hatte es bereits an Frevel gegen das Wort Gottes gegrenzt, seine 2 Dutzend Traktate, Katechismen, Fibeln, Almanache und Annalen auf einem Brett an der Wand aufgereiht zu haben, selbst wenn die meisten davon doch nur auslegten und aussponnen, was stand in der Heiligen Schrift. Doch so frei ich mich von dieser Enge glaubte, auf diese Weite und Fülle der Sprache und des Sinns war ich nicht vorbereitet. Mir schwindelte. Es überkam mich Bangen und Begeisterung zugleich, und mir war's, als hätte mir der Marquis die Pforten aufgestoßen zu Gemächern, in welchen ich 1000 Menschen bereit fand, auf mich einzudringen und einzureden. Quicklebendige ebenso wie seit Jahrhunderten Tote, feiste Scholaren wie wendige Gecken des Witzes, Ehrwürdigkeiten mit dunkel gegerbter Haut neben jener jugendlich straffen Pelle der vorlauten Fürsprecher neuester Moden, scheckig verschrobene Einzelgänger mit bunten Flicken neben ernsten Familien in gleich gewählter Form und Gewand. Und alle gleichsam mich am Ärmel zerrend und meine Aufmerksamkeit buhlend, nur darauf harrend, mir zu dozieren, erzählen, singen, plaudern und schwätzen. Da drängten sich mehr mögliche Freunde und Feinde, Liebschaften und Fehden, Lehrer und Lügenbolde, Weissager, Ankläger und Erlöser, denn ich je in einem Leben zu begegnen erhoffte, doch auch vermochte. Mich toste ein Sturm der Freiheit an, nicht mehr gesperrt zu sein in den Kreis meines eigenen Menschenlebens, sondern Erfahrung, Erkenntnis und Irrtum der ganzen Menschheit zu meiner Verfügung zu wissen. Doch zugleich drückte mir wie Bleiplatten auf die Brust die Empfindung der damit verknüpften Verantwortung. Nicht blind dem Würfelwurf jener ersten Wahrheit zu gehorchen, in welche die Geburt einen schleuderte, sondern nach eigenem Gewissen aus diesem unerschöpflichen Tumult der widerstreitenden Wahrheiten zu wählen, zu wissen und zu werten. Dem Marquis konnte kaum mein Gemütstaumel verborgen bleiben, das Stolpern meines Geists zwischen Begeisterung, Überwältigung und banger Verwirrung. Und sein Reich, dessen Gänze er, wenn er es je getan, lang schon mit niemandem denn Mael mehr geteilt, nun gleichsam durch meine Augen aufs Neue zu sehen, erfüllte auch ihn merklich mit einem Gegensatz der Empfindungen. Stolz auf seinen ihm gar zu gewohnt gewordenen Überfluss an Geistesreichtum, ebenso wie eine gewisse Pein und Scham, in welch ihm nicht minder halbbewusster Unordnung er hier hauste. Je länger unser Gang durch das Haus andauerte, je kursorischer öffnete der Marquis mir die verbliebenen Räume, je häufiger gab er Entschuldigung für deren Zustand, je öfter sprach er von seinem Vorsatz, dies alles eines Tages in einem System und Register feinsäuberlich zu erfassen und entsprechend unterzubringen. Welch Vorsatz jedoch ihm nicht alleine von der Fülle der Dinge überholt ward, sondern in das Schicksal mit seinen dringlicheren Aufgaben, hier hielt der Marquis seine rechte Hand hoch, hintanstellen ließ. Verzeiht mir, Jakob, dass ich euch in solch ein Durcheinander werfe. Ich wünschte, ich böte euch meine Schätze mit dem gleichen Eifer und Verstand ordentlich zugänglich gemacht, mit welchem ich sie zusammentrug. So habe ich leider für euch nichts, denn das Versprechen der Freiheit. Seid frei, zu stöbern und kundschaften, wie ihr nur wollt. Was immer ihr dabei finden mögt und begehren, es soll euch zu Diensten sein. Seid frei zu fragen, wo ich euch behilflich sein kann, da will ich es sein. Denn vor allem seid frei zu lernen, Jakob. Lest, lernt, erforscht so viel ihr nur vermögt. Werdet ein Gourmand der Erfahrung und Erkenntnis. Wir wissen nicht, welch Happen des Wissens euch und damit mir einmal notwendig sein mag. Je mehr ihr begreift von Welt, Schöpfung, Mensch, je größer die Hoffnung, dass ihr gerüstet seid für was immer da kommen mag. Seht mich nicht als euren Meister, nicht als euren Lehrer. Ich habe euch nichts zu befehlen, allein aufgrund meines Standes. Ihr habt mir nicht blind zu gehorchen, noch glauben. Betrachtet mich als einen älteren Mitstudenten, Kommilitonen. Ich hoffe, dass meine Worte, meine Ansichten ein gewisses Gewicht für sich beanspruchen dürfen, denn ich habe gute Gründe für sie und ich bilde mir ein, hinreichend gute. Sie verdanken sich etlicher Jahre der Arbeit und Mühen, manch Wandel des Sinns durch Überwindung früheren Irrtums. Wenn dies nicht alles vergebens war, so bin ich wohl in dieser oder jener Sache der Wahrheit näher gekommen, denn ihr es noch seid. Doch dies sei die einzige Autorität, welche ich für mich behaupte. Auch ich werde auf ewig ein Schüler bleiben, und unser beider Lehrmeister sei allein die Natur und ihre endgültige Wahrheit. Sie führt freilich eine schwierige Schule. Keine Lektion mag sie im Voraus deutlich ausbuchstabieren, wenn man nicht beständig bohrend und immer wieder just die treffenden Fragen an sie stellt. Und doch bestraft sie so unerbittlich, wie oft mit langer Verzögerung, jeden noch so entschuldbaren Fehler. Wenn ich, der ich diese Schule schon länger besuche, euch nach bestem Gewissen zur Seite zu stehen vermag, so braucht ihr nur darum zu bitten. Doch wenn es euch scheint, dass ich irre, so schweigt nicht, sondern dann habt die Höflichkeit und den Respekt, es mich wissen zu lassen. Und wenn es sich weiß, dass ihr in der Tat eine nähere Wahrheit traft, so will ich mich überzeugt davon zeigen. Ich sah, als der Marquis dies zu mir sprach, vor meinem inneren Auge meinen Vater, den Schulmeister, zetern und toben. Was war dies für umstürzlerisches Geschwätz? Was klang daraus eine auf den Kopf gestellte Welt? Was wollte das für eine Wahrheit sich heißen, welche nicht ganz offenbar und unwandelbar ihren Ursprung im Heiligsten, Höchsten hatte und von dort allein in eine Richtung unhinterfragbar herabgereicht ward, vom Ältesten zu den Jungen, von den Oberen zu den Niedersten. Wenn ein Adliger, Dienstherr und Gelehrter es einem Lehrbuben wie mir gestatten wollte, ihn anzuzweifeln, ihm zu widersprechen, wer wollte da einem noch gar unverschämteren, frevlerischen Zweifel die Schranken weisen? Als hätte er diese Empörung vernommen, fuhr der Marquis fort. Und mehr noch, Jakob, hütet euch vor allen Menschen, welche Namen oder Stand als herrschend setzen über den schärferen Geist die beweisbarere Wahrheit. Es war dies jene Philosophie, welche der Marquis seit unserer ersten Begegnung im Klosterlazarett an den Tag gelegt und welche, wenngleich meinem Stand nicht zustehend, doch meinem Herzen keineswegs fremd war, die Verachtung für jede Macht, welche nicht einer inneren, wahrhaftig und lauteren Überlegenheit entsprang. Es war dies ein Sujet, welches so tief den Marquis bewegte, dass ich es ihn noch oft ausführen hören sollte, so dass er selbst gelegentlich lachte: »Verzeiht, Jakob, ich habe mein Repertoire und ich fürchte, es ist begrenzter, denn mir oder euch lieb sein kann. Ich bitte euch, mich zu unterbrechen, wenn ich in einen euch schon arg in den Ohren leiernden Monolog gerate. Doch in jenen Tagen war mir's noch frisch und neu und es durchtränkte mich fassungsloses Glück, als Glaubensbekenntnis, wenn nicht gar Befehl zu erhalten, was mein gesamtes bisheriges Leben als wohlweislich zu verbergende, gefährliche Ketzerei galt. Der Marquis hatte sich in Eifer geredet. Hütet euch vor solch ehrheischenden Menschen im Leben, sowohl als auch bei der Lektüre. Es lässt sich viel zwischen Buchdeckel binden, ohne dass es dabei wahrer würde. Und wenn ihr beim Lesen wach und scharf denkt, statt nur zu hören und glauben, dann merkt ihr bald, wie viele Bücher aus nichts bestehen, denn den gefledderten Reliquien dutzender anderer Bücher. Und dies zurück und zurück über Generationen. Es gilt in unserer Welt als große Gelehrtheit, je mehr, je besser, die toten Autoritäten heilig zu sprechen und fromm zu verehren, ihre staubigen Worte raunend wieder und wieder herunterzubeten. Besprenkelt eure Seite mit viel, wie uns dieser schon lehrte, blast dick den Weihrauch hindurch von, wie einst jener schon sagte, so ist euch das nickende Benediktus des Publikums schon gewiss. Kopiert wie die fleißigen Mönchlein im Skriptorium fein säuberlich Strich um Strich der Altvorderen und fügt selbst allenfalls kleine Schnörkel, die ein oder andere Illumination hinzu, seid ihr schon gefeit vor scharfem Widerspruch. Ich aber sage euch, Alter und Ruhm der angerufenen Schutzheiligen beweisen nichts. Ein Buch allein gibt es, in welchem zur Prüfung der Wahrheit ihr nachschlagen solltet, und es ist das der Natur. Sie alleine schreibt nichts, denn die Wahrheit, und sie tut es ohne das geringste Ansehen von Stand, Interessen, Gepflogenheiten. Denn nur was ist, selbiges ist. Der Jammer ist bloß, dass es dem Menschen so schwer fällt, jene Wahrheit vor unser aller Augen auch wahrlich zu schauen, weil wir doch zuerst stets das sehen, was wir sehen wollen, und dann das, was wir glauben, sehen zu sollen, und erstaunlich blind werden für alles, was uns dabei zu stören vermöchte. Wollt ihr in einem Buche die Lüge aufstöbern und hochnehmen? Ich sage euch, wo ihr zuallererst den Ansatzpunkt suchen müsst für euren Hebel. Dort, wo immer steht, wie jeder weiß, wie sich von selbst versteht, wie es Gottes Gesetzen entspricht. Dort hakt ein, dort fragt nach, ich verspreche euch. In den meisten aller Fälle offenbaren sich da jene halbstillen Annahmen, welche auf den tönernen Füßen eines Götzen stehen. Der Marquis holte tief Atem und schmunzelte selbst über den Furor, in welchen er geraten war. Da seht ihr, Jakob, auch wenn die Kirche meine Gedanken für Frevel halten muss und sie mir zu noch kaum vergangenen Zeiten gewiss gern einen schönen Scheiterhaufen geschichtet und geschürt hätte, an mir ist doch auch ein Prediger verloren gegangen. Ich darf mich anscheinend aber rühmen, in euch eine besonders duldsame und für meinen unheiligen Geist aufnahmefreudige Gemeinde gefunden zu haben. Meine Versicherungen waren durchaus aufrichtig, dass er mir bisher das begierige Lauschen sehr leicht und lohnend gemacht, doch brachte auch ich sie unter Lächeln ob des Vergleichs hervor. Nun denn, sei dem, wie es mag, Jakob, lasst meine frohe Botschaft fürs Erste sein. Es ward der Geist euch gegeben, ihn zu benutzen. Erweist euch dieser Gabe würdig, lebt und lest, so viel ihr nur vermögt, doch tut es nie brav und blind, sondern was immer ihr tut, vergesst darüber eines nicht. Denkt. Seid offener, alles aufsaugender, scharfer Sinne, doch dann erwägt, was diese euch zutragen. In euch sei allzeit der Widerspruch zu allem, was euch begegnet an Falschheit, an eitler Lüge, hinterhältiger Täuschung, der Widerspruch zu aller selbstgefälligen Macht und deren Missbrauch, doch nicht zuletzt der Widerspruch zu euch selbst, zu all eurer Faulheit und voreiligen Gewissheit, zu allem gar wohlfeilen Glauben an eure Überlegenheit, zu eurer leichtfertigen Ungerechtigkeit. Habt Zweifel, der Zweifel sei euer Freund, wo immer er sich richtet gegen jene, die ihn nicht kennen wollen, und sei es, dass ihr darunter auch euch selber fändet. Hört nicht auf, jenem zu begegnen, welches euch widerstrebt, welches euch fremd scheint, unerhört, beleidigend gar. Prüft gerade dies sehr genau, ob es nicht Wahrheit enthält. Bleibt begierig, allzeit begierig, nicht auf Lob und Bestätigung und Anreiz zum Verharren, sondern auf alles, was euren Blick weitet und schärft, was ihn anders und reicher macht. Und was immer ihr dabei an vermeintlicher Wahrheit findet, prüft es an der Natur. Prüft es gegen allen euren Stolz und all eure Eitelkeit, ob es nicht doch nur ein weiterer Wurf eures Wünschens und Wollens sei. Und erst, wenn es nach all dieser ernsten und reiflichen Prüfung besteht, als aufrichtiger Anschein der Wahrheit, dann kämpft dafür. Dann kämpft dafür mit all eurem Vermögen. Doch erspart euch die Vanitas, ein Märtyrer werden zu wollen, und bewahrt euch die Humilitas, dass ihr nicht der Erste wäret, der in der tiefsten und festesten Überzeugung doch irrte. Mit einem Worte, erkennt. Solange ihr lebt, bleibt unfertig und offen. Und wo ihr der Wahrheit gegenübersteht, so wenig sie euch auch schmeckt, und glaubt mir, oft genug werdet ihr sie grad an ihrem bitteren Gu unterscheiden, da habt die Größe, euch vor ihr klein zu machen, und erkennt. Bei aller Vehemenz, welche er zuvor schon hatte, schien während dieses Sermons doch etwas über den Marquis gekommen, das ihn selbst überraschte und überwältigte. Seine Augen blickten glasig wie in unirdische Ferne, und als die Worte durch ihn gegangen, hielt er inne gleich eines Automaten, dessen Federwerk abgelaufen war, und schüttelte sich erst einen ausgebliebenen Atemzug später wie zur Wachheit. Wir blickten einander an und sprachen dann gleichzeitig wie aus einem zu gewaltigem Lachen anhebenden Munde Amen. 6. Spätestens mit dieser Sendung mir in Freiheit Geist und Sinne zu mästen, mit allem an Erfahrung, jedem Fitzelchen Erkenntnis, dessen ich habhaft zu werden vermochte, fand ich mich also in ein neues Dasein geglitten, welches mir wie eine paradiesische Erfüllung meiner Wunschideale vorkommen musste. Nach außen mochte es seltsam ereignislos, gleichförmig erscheinen. Doch nach all der langen Zeit der Rastlosigkeit ward selbst mir Unruhegeist dies bald genehm. Und umso mehr gestattete es mir eine unbehelligte innere Geschäftigkeit und Blüte. Die ersten Wochen verbrachte ich in der Tat auch gänzlich in der Verantwortung meiner eigenen Muße und Laune. Denn eins hatte mir der Marquis ausdrücklich ausgespart bei unserer Führung durch mein neues Heim, dessen Keller. Und zwar mit den Worten, den sollt ihr ein andermal kennenlernen. Dort ist noch manches zu bauen und einzurichten. Meine Reise gab mir reichlich an neuen Ideen, ihn zu einer würdigen Wirkstätte zu machen. Doch keine Sorge, Jakob. Wir werden dort wohl noch genug Zeit verbringen. Es entwickelte sich, nach einer Woche, in welcher der Marquis sich kaum von seinem Sekretär erhob und jeden Tag mehrmals ein dickes Bündel von Post ab- und einging, um den Keller eine große Geschäftigkeit. Arbeiter mit Spitzhacken und Schaufeln rumorten dort, man sah Kolonnen von ihnen Steine und Mörtel hinabschleppen, es reihten sich Fuhrwerke, beladen mit Kisten in allen Größen, vor unserem Tor. Solange dies aber ging, stand mir das übrige Haus offen für Streifzüge nach freier Neugier und Inspiration. Und mehr noch, nicht alleine das Haus, sondern die ganze Stadt. Ich machte das Credo des Marquis so gut als möglich auch zu meinem. Halb war es dies ja ohnehin bereits. Wenngleich nie in solch eloquente Glaubenssätze formuliert. Freilich fehlte ich oft genug am hehren Ideal, wie es eben des Menschen Art ist. Der Marquis selbst hatte seine Eitelkeiten, seinen Stolz, hatte sein Beharren auf blinden Überzeugungen, welche ihm liebgewonnener waren, denn es unvoreingenommene Beweise rechtfertigten. Hatte seine Tage, da er des Kämpfens müde war und sich nach einfältigen Gewissheiten sehnte. Der Mensch mag unter den Kreaturen die einzig Erkennende sein, doch zuvorderst ist auch er eine, welche sich nur schwer aus ihrer Höhle der Unwissenheit locken lässt, wenn sie es sich dort einmal bequem eingerichtet hat. Nun, noch immer besser unvollkommen zu sein im Streben nach den rechten Leitsternen, denn gänzlich den Falschen zu folgen und gar das Irrziel erreichen. so begierig ich war, von des Marquis-Bibliothek freimütigsten Gebrauch zu machen, so lockte mich dies mehr an Büchern zwar immer wieder, mir Augen und Geist zu netzen, an unzähligen ersten Sätzen und Seiten, doch nur bei wenigen geriet ich dabei sogleich in derartigen Sog, dass es mich nicht mächtiger zog an die Gestade der Stadt. Denn sobald einmal unsere Arbeit im Ernst begönne, bliebe mir für die häusliche Lektüre wohl noch mehr Muße, denn für eine Erkundung Paris. Es gab der Marquis mir ebenso wie über Haus und Bibliothek die Verfügung über Kutsche und Kutscher, welcher eine Kammer über der Stallung bewohnte und sich, wenn wir seine Dienste nicht benötigten, separat hielt vom übrigen Haushalt. Am Abend des ersten Tages fand ich zudem in meinem Gemach einen kleinen Stapel von Büchern, welche mir der Marquis zur Lektüre besonders empfahl, und einen Zettel, auf welchem er jene Sehenswürdigkeiten der Stadt notierte, die er für einen Neubürger am unverzichtbarsten fand. Eine Liste, welche ich geflissentlich abzuarbeiten begann, um mich sehr bald auf all den zielstrebig beschrittenen Wegen von den mannigfaltigen Ablenkungen in die unerwartetsten Abzweigungen des Labyrinths gelockt zu finden. Was aber soll ich euch der Länge und Breite nach jene Stadt schildern, in welcher ihr geboren wart und deren fernste, finsterste Winkel euren schlüpfrigen Leibern seit je offen standen? Höchstens eines gibt es, das gerade euch so wenig gewahr sein wird wie den Fischen das Wasser um sie, da ihr nie einen einzigen Augenblick dessen Abwesenheit erleben durftet, welches aber mir Neuankömmling die ersten Wochen entgegenschlug wie Sturmbrandung. Der Gestank, der elende, großartige, nicht allein Nase und Brust, sondern Mund und Magen füllende Gestank dieser Stadt, dieses Effluvium, welches man kaum Luft nennen mag, das man mehr zu beißen und schlucken, denn zu atmen scheint. Wie keine andere Stadt, welche ich zuvor gekannt, wirkte Paris mir wie ein Wesen. Als hätten seine Gemäuer Poren, die schwammgleich aufsogen, was in den Straßenadern all den menschlichen und tierischen Parasiten an Schweiß, Spucke, Samen, Blut und Ausscheidungen ausrann, auf dass es im Leib der Stadt gäre und faule und dann schärfer, süßer, schimmliger wieder ausdünste als Odor einer gigantischen, unablässigen Verwesung und damit eines ewigen Lebens. Ich weiß, es gibt Herren, die träumen und planen, diese Stadt auszutrocknen und reinzumachen, und niemand, der hier lebte, wird diesem Wunsch das Verständnis vorenthalten. Doch sollten solch kühne Vorhaben dereinst wahrhaft gelingen, es müsste Paris darüber auch verknöchern, müsste zu einer Statue seiner selbst erstarren. Es war nie die Größe und ihre Sprenkel von Pracht, mit welchen mich diese Stadt zu überwältigen vermochte. Es waren nie jene blendenden Tage, an denen sie gleißend in der Sonne lag und hochmütig die Speere der Sonne zurückschleuderte, an denen sie vorgab, weiß Gold und von klar umrissenen Konturen zu sein. Dies alles vermochte Wien besser. Damit war ich nicht länger zu beeindrucken wie einst der einfältige Bursche vom Land, nur weil sich's vielleicht hier alles in größerer Menge, dichterem Drängen noch fand. Nein. Was mir Paris bald einzigartig machte und mich aufwühlte auf eine Weise, welche ich zuvor noch nie gekannt, das war seine Unfasslichkeit, seine Unbeständigkeit, das Ungenaue seiner Umrisse. Mir blieb diese Stadt der Lichter, ungeacht ihrer jeweiligen Saisongestalt, im Gemütseindruck immer wie von einem Flirren umgeben. Wien war ein Prunkgemälde. Berlin eine architektonische Radierung, Paris aber eine Serie von Aquarellen. Wien war eine Huldigungsode, Berlin ein Traktat, Paris aber 7 Bände voller Vignetten. Ich begriff dies erst nach gut 2 Wochen, als ich wieder einmal die Brücke querte beim Dom zu unserer lieben Frau und mein Blick zunächst zu dieser seltsam gedrungenen, geduckten Kirche ging, welche gegenüber den mir vertrauten, erhaben gen Himmel stechenden Gotteshäusern wirkte, als müsste sie sich einer Belagerung erwehren, und als mein Blick dann schweifte und sich in den Fluss daneben versenkte. Wien hatte eine Mitte, Es richtete sich alles aus an der Achse zwischen Stephansdom und Kaisersitz. Paris jedoch kannte solch eine Mitte nicht. Paris Herz war im doppelten Sinne der Fluss. Alles Gemauerte, alles Eherne, alles, was Beständigkeit heischen wollte, das war lediglich notwendiges Beiwerk. Das unablässige Wogen und Wandeln, das immer Neue des Immergleichen, dies war die Essenz dieser Stadt in jenen Jahren. Der Hof, auch dies empfand ich bald, war Paris bereits sehr ferngerückt. Man schien mir die Versailler ähnlich wie Verwandte aus der Provinz zu betrachten. Man duldete ihren Besuch, schätzte ihn mitunter gar, wenn er sich nicht zu sehr häufte und ausdehnte, doch nicht aus Hochachtung, sondern weil man sie recht drollig fand. In Wien hatte selbst noch der herbste Widerspruch die Unumstößlichkeit der Macht anerkannt, da er sich auf sie bezog, sich mit großem Ernst an ihr rieb und abarbeitete. Hier aber herrschte das Spiel. Hier machte man sich eher ein Vergnügen daraus, die Form spöttisch zu wahren, ihr mit feixendem Grinsen zu gehorchen, da man sie längst ausgehöhlt wusste, der Mühe nicht mehr wert, mit ihr in Streit zu geraten. So wie man einen alten, zahnlosen Kettenhund zu reizen vermeidet, nicht aus Furcht vor seinem sabbernden, schmatzenden Biss, sondern weil's für beide unnötige Lästigkeit wäre, sähe er sich genötigt, nach einem zu schnappen. Ja, man floh mit seinen umstürzlerischen Schriften vor der Zensur in falsche Namen, in fingierte Orte und Jahre des Drucks, doch man trug dann im Café Prokop den Bann wie eine Auszeichnung. Und es galt dort ein jeder der altbackenen Zaghaftigkeit verdächtig, dessen Philosophie nicht für wert befunden ward, dass sie der Henker auf den Stufen des Justizpalastes einäschere. Die einzigen Götter, denen man sich hier freien Willens unterwirft, sind das Geld und der Geist. Beides prometheische und proteische Gottheiten, ihre Tempel dem Wandel geweiht, die jeden Bund von Tag zu Tag neu überschreiben. Die Sintflut ihnen nicht Strafe, sondern heiliges Ritual. Diese Stadt lässt täglich Neues vergehen und Altes entstehen. Sie umarmt den Tod und leckt ihm von den schwarzen Lippen den Samen des ewigen Werdens. Ja, dieses Paris trinkt sich an den Blutopfern vergangener Generationen und an den Zitzen der Zukunft in einen nimmer endenden Rausch. Einen knappen Monat war es mir vergönnt, nach Herzenslust Teil dieses Rausches zu werden. Nur einmal gab der Marquis mir andere Aufgabe. Da bat er mich: »Jakob, seid so gut und verfasst eine Liste, mit welch Werkzeug und Material ihr eine Uhrmacherwerkstatt ausstatten würdet, spielte euch das Geld keine, die Kunst jedoch die höchste Rolle. Bitte, nehmt euch die Zeit und seid gründlich. Und seid ihr im Zweifel, dann irrt lieber in Richtung des Überflusses, denn der Unvollständigkeit.« Ich erfüllte ihm diesen Wunsch freilich gerne und mit mehr denn einer vorfreudigen Ahndung seines Zwecks. Wenngleich es seltsam an meinem Herzen rührte, als ich mein inneres Selbst zurückwandern ließ in die Uhrmacherwerkstätten meiner Kindheit, an die Werkbank meines Wiener Meisters, dort die handwerkliche Ausstattung zu katalogisieren, dabei aber auch meinen zurückgelassenen Werken und den aus meinem Leben geflossenen Menschen zu begegnen, darunter nicht zuletzt jenem, der ich selber gewesen, bevor ich Jakob Kainer ward. Von jenem Vormittag aber abgesehen, welchen ich für dieses Register benötigte, war ich frei, durch Paris zu streifen, und bemühte dazu immer seltener die Dienste unseres Kutschers. Denn der großen Plätze und Gärten, Märkte und Hallen, Alleen und Boulevards war ich schnell müde. Mich zog es bald mehr in die eingeweidehaften Sträßchen und Gassen, wo man sich oft gegen kleine Münze Trittsteige legen lässt, um nicht durch die Ströme von Unrat, Urin, Kot und Blut waten zu müssen, wo einem die Dirnen die nackten, ädrigen Brüste geradezu ins Gesicht strecken, wo man sich allzeit von Blicken taxiert findet, welche wägen, ob man eher tauge zum Käufer oder als unfreiwilliger Quell von Hehlerware. Tagelang lief ich mir die Hacken bunt, gestärkt höchstens von einer Handvoll Maronen am Pont Neuf oder derart ausgelaugt auf einen unserer wandernden Tisanhändler zuwankend, dass selbiger in besorgter Eile den an seinen Huckepackbottich geketteten Blechbecher füllte und ihn mir reichte, wie der Beduine in der Wüste einem Verdurstenden den Wasserschlauch. Ich nährte mich, zehrte sonst schlicht vom Leben um mich, von diesem unablässigen Fließen und Treiben, ließ mich anbetteln als höchster Herr und von den Lakaien irgendeiner Hofschranze als Geschmeiß aus dem Wege scheuchen, ließ mir jedes der Dutzend, hundert Flugblätter in die Hand drücken, mit welchen man hier Tag für Tag umwirbelt wird, spitzte meine Ohren für das tausendstimmige Plärren allüberall von Flehen und Befehlen, Anpreisen und Abweisen, Verkündung und Verfluchung, hörte darüber in meinem Munde auch die französische Sprache, die der Vater in meinen Geist gesät als ein Ding der schematischen Grammatik und der höflichen Floskeln, schnell erblühen zu einem derben, vitalen Gestrüpp und füllte mit diesem wandelbaren, widerstreitenden Leben mein Reservoir für die bevorstehende, einsame Arbeit. Dass deren Beginn nahen musste, las ich am zusehends verebbenden Strom der Arbeiter und Lieferanten, am immer häufigeren, länger dauernden Innehalten des Hämmerns und Rumorens, welches einst von den Morgenstunden bis weit in die herbstlichen Abende hinein von unter unseren Füßen durch alle Gemächer hinauf dröhnte. Den Marquis fand ich von meinen Ausflügen heimkehrend immer häufiger weder in der Bibliothek noch an seinem Sekretär, sondern offenbar im Keller zugange, welchen zu betreten er mir jedoch nach wie vor standhaft verwehrte. »Geduld, Jakob«, bat er gelegentlich, »gönn's mir's, unser kommendes Reich zunächst ansehnlich zu machen. Ich möchte stolz darauf sein dürfen und nicht fürchten müssen, dass mir dessen Anblick euch vertreibt.« Er sprach Letzteres im Ton eines Scherzes, doch sah ich ihm an, dass es den Kern zumindest kannte eines Bangens vor meinem Missfallen, der Aufregung eines Bräutigams gleich, welcher nicht die Flucht fürchtet seiner Braut, doch dass sie die Verbindung sogleich reuen möge. Jenen Tag, an welchem ich endlich in die verborgenen Gemächer vorgelassen werden sollte, kündigte am Vormorgen ein Fuhrwerk an, welches, ächzend fast bis zum Achsenbruch, beladen war mit Kisten vom ersten Wachszieher der Stadt. Es musste ein Vermögen wert an Kerzen sein, welches der Marquis sich da ins Haus schleppen ließ, dessen oberirdischen Geschosse er für gewöhnlich lediglich mit wohlfeilen Talg- und Öllichtern erhellte. Meine Verwunderung erschien auf meiner Miene offenbar wie fragender Tadel, denn während er dem Lieferanten und seinen Handlangern den Weg wies zum Keller, warf er mir zu: »Licht, Jakob, das hellste und reinste Licht muss uns gerade gut genug sein. Erkenntnis braucht Licht.« In der Tat habe ich kein Palais verschwenderischer erleuchtet erlebt, denn unsere chtonische Arbeitsstätte, als der Marquis dann endlich auch für meiner selbst die unscheinbare Tür mit dem schweren Vorhängeschloss neben der Küche auftat und mich eintreten hieß. Der Schein flutete geradezu über, mir schon die Treppe mit den grob behauenen Steinstufen hinauf entgegen, dass es des Leuchters in der Hand des Marquis kaum bedurfte. In meiner Vorstellung hatte hinter jener Pforte stets ein Reich der Schatten geharrt, grabesklamm und unwägbar. Doch nun war es, als stiege ich in einen See aus flüssigem, durchsichtigem Gold. Ohne Zweifel war ich der irdischen Tagwelt entrückt, jedoch in einen Hades des Glänzens und Schimmerns, in jenes Erdreich gleichsam, welches mit seiner Lebensessenz Wurzeln nährt, nicht in jenes von Würmern und Lehm. Dass einen hier ein kühlerer Hauch umfasste, denn im Parterre, mutete eher erquickend an, denn dass es mich frösteln machte. Alles Modrige fand sich, wie in Balsam und trockenes Leinen, in den geschmeidigen Dunst von Wachs gebettet, vom erdigen Harz von Sägemehl und Spänen aufgesaugt, welche den Boden bedeckten. Vor allem aber war da eben das Licht von 100 Kerzen, welche alle Wände der großen Kammer säumten, in die wir eintraten. Selbst die Wellen der bewegten Luft, die unsere Ankunft über die Flammen gehen ließ, vermochten nicht, Schlupflöcher für Schatten zu reißen. Es geriet lediglich die alltränkende Helle in ein kurzes Fleckenspiel, sich kräuselnd wie die Oberfläche eines Teichs in einer Sommerbrise. Das Gemäuer hätte dem Schein dabei großzügig Raum geboten, sich zu verlieren. Es war ähnlich hoch wie die Gemächer des Hauses selbst, und die Kammer vor uns von einer Ausdehnung, welche gewiss jener des halben Grundrisses entsprach. Ihre gemauerten Wände waren unverputzt, der Boden unter dem Holzstreu mit Steinplatten ausgelegt, und zwei Türen versprachen weitere Räumlichkeiten. Doch schon diese erste war angefüllt mit Gefäßen, Apparaten, Instrumenten, anatomischem, physikalischem, alchemistischem Inventar auf und in Schränken, Kommoden, Regalen, welche fast den gesamten Umfang auskleideten, dass ich mich fragte, was dieser Reichtum überhaupt noch übrig ließe an möglichen Almosen für Nebenkammern. Da funkelte Glas, welches man in seltsame Formen mit Schnäbeln, Hälsen und Windungen gezogen hatte, die Bäuche gefüllt mit den verschiedenfarbigsten Essenzen und Elixieren, mit den braunen Brühen dümpelnden Präparaten, bleichem Gekröse. Da schimmerte Messing, geschmiedet, gegossen und gedrechselt zu Griffen, Rohren, Skalen, Zahn- und Stellrädern. Da starrte spitzer, scharfer, schneidender Stahl. Und da gloste edel geöltes, lasiertes Holz, welches Gerüst, Gehäuse, Podest gab, mit ernster, ehrfürchtiger Kostbarkeit, als schuldete man es der Natur, wenn man ihr schon die verborgenen Wahrheiten abzwacken, herauszerren, ausmessen wollte, dies wenigstens mit der Anmutung zu tun von Würde und Kunstfertigkeit. Doch umstand all dies, sich vornehm an die Wände zurückdrängend, etwas von gänzlich anderem Gestus. Einen gewaltigen Tisch aus ebenso schwerem wie grobem Holz, mehr den Arm dick seine kantigen Beine, seine Platte kaum vom Hobel, allenfalls von der Scheuerbürste geglättet. Trotz aller Mühen hatte das blank geriebene Holz braunrote Flecken, als würde es rosten, und am dunkelsten zogen sich diese durch jene Rinnen, welche tief entlang aller vier Kanten gegraben waren. Kurz, hier prangte inmitten all des Vorscheins von geistvoll gediegenem Raffinement in dumpfer Selbstbehauptung der Ruch einer Schlachtbank, eines heidnischen Opferaltars. »Euch gefällt die Stätte unseres künftigen Wirkens?« fragte der Marquis, stolz erfüllt, ob dieser arkanen Schatzkammer. Ich gab nickend jene Antwort, auf welche er merklich bereits vertraute, und er setzte hinzu, »Sie mag uns freilich die Segnungen der Sonne und des frischen Lufthauchs vorenthalten. Doch sind wir hier trefflich vor gar zu neugierigen Blicken bewahrt, und sie befindet sich selbst im Sommer stets kühl.« Bevor diese helle Höllenkammer, diese Opferbank der Erkenntnis, das Heim meiner Tage ward, geleitete mich der Marquis jedoch noch immer seinen längst überstrahlten Leuchter tragend zur rechten der beiden Türen am Ende des Raums. Und eröffnete mir dahinter ein Gemach von beschaulichen Dimensionen, welches eine Werkbank barg und just bis aufs letzte Stück weder fehlend noch mehrend jenes Inventar, welches ich meinem Herrn unlängst zuvor zusammenstellte. Dies idealisierte Register nun, mein wahrhaftiges Eigen zu wissen, ließ mir die Augen beinahe nicht allein glänzend werden, sondern überlaufen. Ich trat zum Tisch, und den darauf, darum fein, säuberlich arrangierten Werkzeugen, mich durch das Betasten derer handfesten Gegenwart abzulenken vom aufwallenden Sentiment. »Ihr habt hier alles, was ihr euch wünschtet für eure Kunst, lieber Jakob. Ich hoffe, es ist somit auch alles, was ihr benötigt«, sprach der Marquis. Ich nickte ihm, noch immer meine neuen Schätze prüfend und streichelnd, die Gewissheit zu, dass dem so sei. Er aber hob die Hand. »Seid nicht zu vorschnell, Jakob, in eurer Überzeugung. Was wir an Werk vor uns haben, das kennt kein Beispiel. Es mag sich erweisen, dass es deshalb auch nicht allein mit bekanntem Werkzeug zu bewältigen ist. Drum, Wenn euer Geist an Grenzen stößt dieser Materie, er bedeutete mit einer ausladenden Geste die gesamte Kammer und deren Einrichtung, so gebt nicht klein bei, verzagt weder, noch zaudert es, mich wissen zu lassen. Fehlt es euch an Instrumentarium, ich will's euch beschaffen, und existiert dies noch nicht, so soll's für euch geschaffen sein. Will heißen, lasst euch von Sorgen um Dinge des Geldes und des Materiellen keine Fesseln anlegen. Lasst eure Gedanken so kühn werden, wie sie nur vermögen. Allein die Natur hat das Recht, ihnen etwas zu verwehren und meint nicht, ihrem Urteil vorgreifen zu können, sondern stellt lieber sie auf die Probe. Besser 10-mal die Abfuhr erhalten und dazu die Erkenntnis einer tatsächlichen Gesetzmäßigkeit, denn 1-mal im Irrtum eine unerwartete Möglichkeit nicht ausgereizt. Dass freilich eure handwerkliche Kunstfertigkeit nicht jene Hürde sei, an welcher die Wirklichwerdung des Denkbaren scheitere, dies liegt in eurer Verantwortung. Ich vermag lediglich, euch beste Voraussetzungen zu schaffen. Dass ihr selbige nutzt und euch geflissentlich übt und verbessert, darauf muss ich vertrauen. Mir schien bei diesen Worten das Metall des Werkzeugs unter den Fingerspitzen ein wenig kühler, ein wenig widerständiger zu werden. Nicht aus Scheu vor dem, was diese großen Worte mir an Arbeit und Mühen ankündigten. Hätte mir der Marquis gedroht und befohlen, ich hätte sogleich mir den inneren Freibrief ausgestellt zu Muße, Schlendrian, hätte meine Ziele redlich, doch bescheiden gesetzt. Mir jedoch Freiheit zu geben und dazu das Vertrauen, damit war ich an Ehre und Ehrgeiz gepackt. Und dies eben machte mir ein wenig bang. Wusste ich doch gut, zu welch gefährlichen Höhen sich meine eigenen Ansprüche aufschwingen mochten. Zunächst allerdings war ich, wie manch beflissener Schüler, der als braver Kopist eines Meisters seine Anfänge nimmt. Es waren der Marquis und ich schnell übereingekommen, dass es mich wohl am flinksten wie umfassendsten an meine neue Aufgabe heranführen möge, wenn ich seinem gegenwärtigen mechanischen Arm einen getreuen Zwilling erschüfe. Der Marquis stellte mir alles bereit, was ihm sein Freund, mein Vorgänger, an Aufzeichnungen zu seinem anatomisch-automatischen Kunstwerk hinterließ. Und wann immer mich die nachgelassenen Striche von Feder und Rötel im Unklaren fanden, verwirrten, sich widersprachen, da hatte ich nichts weiter zu tun, denn den Marquis aufzustöbern, und bereitwillig krempelte er den Ärmel auf, ließ mich am halblebenden Gegenstand geduldig die Antwort erspähen und erstochern. Schritt um Schritt nachzuzeichnen, wie ich in meine Kunst zurückfand und souverän jenes Auftragswerks ward, Fingerglied um Fingerglied, freien Grad der Bewegung um freien Grad, Zug und Hebel um Zug und Hebel, dies fiel mir leicht, vermöchte jedoch im Resultat wohl allein einen anderen Uhrmacher zu reizen und bannen. Diesen Teil gebe ich gern eurer Vorstellungskraft anheim, in fester Zuversicht, dass sie nicht weit neben das Ziel der Wahrheit fehlen wird. Sollte ich aber gleichsam einem Uhrmachermeister der Seele einen Abriss verfassen dessen, was sich begleitend nicht minder graduell in meinem Gemüt und Geist abwickelte und entspann, dann wäre dieser folgender Gestalt. Wie eine tief in mein Fleisch gegrabene Nisse hatte nur auf die richtige Nahrung gewartet, meine Sehnsucht, mein Ehrgeiz, meine Gier. Mein Leib fand in das vorgebuckelte Hocken, in das Hantieren mit Zangen und Pfeilen, in den Dunst von Eisen und Öl derart augenblicklich zurück, als hätte ich mich nie von der Werkbank erhoben. Es wussten meine Finger das filigranste und anspruchsvollste Spiel, noch bevor mein Geist wieder recht alle Erinnerung zurückgerufen hatte, es ihnen ausdrücklich zu befehlen. Und manche Tage beendete ich Stunden versunkener Arbeit in der festen Überzeugung, mich sodann zu Tisch zu begeben mit meinem Meister Servasius Weitz, in dessen Haus in der Kaiserstadt Wien, um, mich umwendend, mit einem Schreck zurückzufahren in den Keller des Domizils des Marquis in unserem Paris.